Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie ich zur Eusebiusstraße komme?
Ja, klar. Also, Sie müssen hier geradeaus. Hinter dem Spielplatz laufen Sie links, nach dem Bäcker die nächste Straße, dann wieder rechts. Und dann bei dem rosa Haus, das sehen Sie dann gleich, dann gehen Sie über die Ampel. Dann laufen Sie am besten durch die Einkaufspassage schräg gegenüber. Beim Hinterausgang dann, ja, dann gehen Sie durch die Martha-Schmidt-Straße nach rechts. Nicht vergessen, rechts. Und dann nach der Kreuzung in die Friedrich-Wilhelm-Straße. Und dann müssen Sie nur immer geradeaus laufen, bis Sie zu einem.
Huch, wer bist du denn?
Ich bin Robin Padilio, das Rotkehlchen. Weit gereist und überall bestens orientiert.
Und du setzt dich einfach auf meine Schulter. Machst du das immer so?
Nein, nur bei dir. Ich möchte zu gerne wissen, warum du bitteschön hier so geheimnisvoll herumschleichst.
Ich? Ich verfolge den Mann da vorne und will beobachten, wie er den Weg zur Eusebiusstraße findet.
Ah.
Ich will nämlich mehr darüber herausbekommen, wie wir Menschen uns orientieren, wie wir wissen, wo es lang geht.
Ich brauche, um mir einen Weg zu merken, meine Augen.
Beim Laufen muss ich ja immer gucken, muss ich jetzt links oder rechts.
Ich brauche meine Ohren wegen Geräuschen.
Man braucht am meisten das Gedächtnis, um sich die Sachen zu merken.
Zum Beispiel, wenn da ein dicker Baum steht oder so. Oder vielleicht ein Haus, was besonders aussieht. Das merkt man sich.
Zuerst werden all unsere Sinne gefordert. Vor allem die Augen, aber auch die Ohren oder die Nase. Die Kunst ist dann das Kombinieren. Wir sammeln im Gehirn alles, was wir wahrnehmen und stimmen es mit unseren Erfahrungen ab. Unsere Lehrjahre im Orientieren beginnen im Kleinkindalter. Wir fangen an, unsere Umgebung zu erkunden. Unbewusst messen wir Entfernung in Zeit. Wie lange brauche ich, um durch den Flur zu krabbeln? Wie hoch ist die Tischkante? Wie schmeckt sie? Man kann sich auch daran stoßen. Unser Gehirn versucht sich bei diesen Abenteuern alles genau einzuprägen. Später werden die Gebiete größer, in denen wir üben. Je mehr wir uns selbstständig fortbewegen, umso besser wird unsere Orientierung.
Haha. Euer bisschen Herumsuchen nennt ihr Orientierung? Das ist ja wohl ein Witz.
Warum ist das witzig?
Ach, ihr Menschen. Ist das nicht eher Zufall, dass ihr mal irgendwo ankommt?
Das ist jetzt frech. Okay, in unserer Kultur verwenden wir heute gerne Hilfsmittel, um einen Weg zu finden. So üben wir das Orientieren nicht mehr wie in früheren Zeiten. Bei Naturvölkern ist das aber anders.
Die Aborigines, die Ureinwohner Australiens, haben eine ganz besondere Methode, um sich in der Wüste zurechtzufinden. Sie haben Landkarten in Form von Liedern im Gedächtnis. Berge, Felsen oder Wasserstellen sind dabei mit Geschichten aus alten Zeiten verknüpft. Als Lieder werden sie bis heute von Generation zu Generation weitergegeben.
Oh je, war es hier rechts oder links? Die Straßen sehen ja alle gleich aus. Wo soll hier ein Bäcker sein? Oder ein rosa Haus?
Nee. Ihr habt doch keine Chance, wenn ihr irgendwo fremd seid. Und was macht ihr erst einmal im Nebel?
Jetzt mach es nicht dramatisch. Noch scheint ja die Sonne.
Der Mensch braucht Hilfen, wie Berge in der Ferne, eine Kirchturmspitze oder die Sonne, um eine Richtung einzuhalten. Verbindet man uns die Augen, können wir höchstens 20 Meter geradeaus gehen. Danach laufen wir zickzack oder im Kreis. Bei Nebel auf dem Meer oder bei einem Sandsturm in der Wüste kann es für uns daher gefährlich werden.
Ihr könnt euch aber ebenso bei bestem Wetter verfransen, oder etwa nicht? Dein Mensch da vorne läuft ja wohl auch bald nur noch im Kreis.
Jetzt warte doch einfach mal ab.
Wir sind im Wald mit der Familie spazieren gegangen und dann stand da aber auf einmal eine Kuh auf dem Weg. Also es war ein Zaun und man konnte da nicht durch. Und dann haben wir geguckt, ob da woanders ein Weg ist. Da war dann einer, aber der hat dann irgendwie aufgehört. Dann sind wir wieder umgedreht und haben geguckt, wie wir wieder zurückkommen.
Ich bin auch schon mal alleine total in die falsche Richtung gefahren. Und irgendwann war ich dann irgendwo um nirgendwo. Und dann bin ich wieder ganz zurück nach Hause gefahren. Zum Glück habe ich den Ort gefunden.
Im tiefen Wald empfehlen Hänsel und Gretel Kieselsteinchen. Auf dem Hinweg legt man sie entlang des Wegs und auf dem Rückweg folgt man einfach ihrer Spur. Brotkrümel sind dabei nicht geeignet. Sie werden von Vögeln gefressen und dann verirrt man sich doch und muss mit der Hexe klarkommen. In einem Labyrinth kann ein Faden helfen, findet die schöne Ariadne. In der griechischen Sage schenkt sie Theseus eine Rolle Garn. Er muss in ein riesiges Labyrinth, um ein Ungeheuer zu besiegen. Er bindet den Faden am Eingang fest und rollt ihn ab, während er durch die Gänge geht. Er besiegt selbstverständlich das Ungeheuer und dann folgt er einfach dem Faden wieder zurück ins Freie.
Tiere haben keine Tricks nötig. Unsere Augen, Nasen und unsere anderen Sinne funktionieren perfekt für alles, was wir im Leben brauchen. Wir würden ja sonst nicht überleben.
Ist ja gut, ich glaube dir ja. Aber nicht nur du weißt über Tiere Bescheid.
Gottfried Wiedenmann ist Biologe und hat sich mit dem Verhalten von Tieren beschäftigt.
Tiere und Pflanzen, die haben in der Umwelt gelebt und diejenigen, die am besten angepasst waren, haben sich weiter fortgepflanzt. Zum Beispiel ein Hund, der eben sehr viel besser riechen kann als wir, das hängt damit zusammen, dass er 100.000-mal so viele Riechsensoren in der Nase hat wie wir. Also das weiß man ja auch von Hunden, wenn die überall rumschnuppern, da machen die sich ja auch ein Bild der Gegend, was in welche Richtung wie duftet, was wir ja gar nicht so unterscheiden können. Das heißt, die haben also ein Umweltbild aufgrund von Gerüchen und danach orientieren sie sich. Bei Lachsen zum Beispiel, die also große Wanderungen machen, die können dann einen bestimmten Geruch, einen Geschmack des Wassers, in dem sie aufgewachsen sind, können die also dann noch irgendwo mitten im Meer finden und können auf die Weise die Mündung des Flusses finden, in dem sie also aufgewachsen sind. Berühmt sind ja die Fledermäuse, die das akustisch machen, also die senden ganz hohe Töne aus. Am Echo, was zurückkommt, können sie dann erkennen, ob da irgendwelche Gegenstände oder auch zum Beispiel eine Beute oder so etwas dann da ist. Und daran orientieren die sich dann.
Viele Tiere nutzen den Stand der Sonne, um ihren Weg zu finden, wie zum Beispiel die Ameisen. Anders als wir können sie mit ihren Augen Farben im ultravioletten Bereich wahrnehmen. Dadurch sehen sie die Sonne auch dann noch, wenn es bewölkt ist.
Es gibt entsprechende Versuche, zum Beispiel, dass man ihnen mit einem Spiegel die Sonne plötzlich von der anderen Seite her gezeigt hat und dann sind die in die andere Richtung gelaufen. Und das Spannende ist, die Sonne wandert ja über den Tag. Das heißt, die haben dann zusätzlich eine innere Uhr, die ihnen sagt, also da ist die Sonne, es ist aber jetzt nicht 12 Uhr, sondern 14 Uhr. Das heißt, die Sonne ist weitergegangen, das heißt, ich muss meinen Rückweg entsprechend korrigieren, um dann wieder zu meinem Nest zurückzukommen.
Ich suche ein rosa Haus. Können Sie mir weiterhelfen?
Immer Richtung Südwesten.
Was?
Na, richten Sie sich doch nach der Sonne.
Das schafft der nie. Also wir Rotkehlchen, ja, wir fliegen auch mit Hilfe der Sonne.
Kannst du vor lautes Federvieh langsam mal den Schnabel halten?
Ah.
Seit Ewigkeiten schauen auch wir Menschen nach der Sonne, um unsere Richtung zu finden. Und so blöd stellen wir uns dabei nun auch wieder nicht an.
Auf dem Meer gibt es keine Bergspitzen oder Kirchtürme, sondern nur Himmel und Wasser. Trotzdem fuhren die Wikinger schon vor 1000 Jahren weit über das Meer. Heute wird gegrübelt, wie sie das ohne technische Hilfsmittel gemacht haben. Alte Sonnenuhren von damals beweisen, dass sie sich tagsüber nach der Sonne gerichtet haben.
Man muss wissen, wo die Sonne aufgeht und wo die Sonne untergeht und wo sie im Laufe des Tages ist.
Im Osten geht die Sonne auf, nach Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen will sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Das ist ein Spruch, der sagt ja, wo die Sonne steht sozusagen. Und welche Richtung denn das da ist?
Leider ist die Sonne nicht immer zu sehen. An Land gibt es aber in der Natur auch viele andere Hinweise für die Himmelsrichtungen.
Ich habe das auch mal irgendwo gelesen, dass die moosbewachsene Seite der Bäume im Norden ist, weil da so gut wie nie die Sonne hinkommt. Ja, das kann man auch gut im Wald sehen. Eine Seite ist also meistens mit Moos bewachsen und da weiß man dann, ist Norden.
Entschuldigung, wissen Sie, wo hier ein rosa Haus ist? Und eine Einkaufspassage? Sie sollen im Südwesten sein.
Was? Nö. Tagsüber kenne ich mich nicht so aus. Ich weiß nur, wo nachts die nächste Party steigt.
Na gut, mit Straßenlaternen findet ihr euch auch nachts zurecht. Im dunklen Wald aber solltet ihr lieber euren Schlafsack ausrollen und am nächsten Tag weitersuchen.
Ich habe schon durch den Wald eine Nachtwanderung gemacht und es war richtig dunkel. Also es war gruselig, aber es war spannend.
Man kann sich, wenn alles stockduster ist, nicht mehr richtig auf die Augen verlassen, weil man ja nur schwarz sieht. Dann verlasse ich mich lieber auf die Ohren und die Geräusche.
Wenn es dunkel ist, kann man ja auch tasten, ob man da jetzt weitergehen kann oder wie breit der Weg noch ist.
Während wir schlafen, erwachen viele Tiere. Alle haben sie ihre besonderen Fähigkeiten, um sich im Dunkeln zu orientieren.
Eulen sind ja Nachtvögel. Die haben große Augen, damit also das wenige Licht dann tatsächlich auch gut verarbeitet wird. Und die Federn, da sagt man, dass die Federn, die um die Augen so rum sind, dass die Schall zum Ohr bringen, sodass also sie ganz feine Geräusche hören können. Und auf die Weise können sie dann zum Beispiel eine Maus, die also durchs Laub raschelt, auch finden, ja, wenn es ziemlich dunkel ist. Ja, die Nachtfalter, da geben die Weibchen ein sogenanntes Pheromon ab, also praktisch ein Parfum, nachdem sich die Männchen dann orientieren. Also die Nasen der Falter sind die Fühler. Und man kann Männchen häufig daran erkennen, dass sie ganz breite, fächerförmige Fühler haben. Das heißt, diese fächerförmigen Fühler, die gehen wie ein Netz durch die Luft. Und wenn jetzt ein Duftmolekül drin hängen bleibt, dann feuert da sofort ein kleiner Sensor und dann fangen die an, hin und her zu fliegen. Und wenn es konzentrierter wird, dann wissen sie also, das ist die richtige Richtung und dann finden die sich.
Also wir Rotkehlchen können bei unseren Reisen auch in der Nacht fliegen.
Du wirst es kaum glauben, aber Menschen haben auch Methoden, um sich nachts zurechtzufinden.
Auf dem Meer hat man sich früher an den Sternen orientiert.
Schon vor 5000 Jahren beobachtete man den Himmel, um sich am Mond und an den Sternen zu orientieren. Damals begann man, hervorstechende Sterngruppen zu Bildern zusammenzufassen und zu benennen.
Ich kenne den großen Wagen und die Zwillinge und dann glaube ich, gibt es noch eine Waage.
Es gibt einen Skorpion und ich glaube auch noch den kleinen Wagen.
Also Vögel, da hat man festgestellt, dass sie sich auch an Sternbildern orientieren. Die Sterne wandern ja auch wieder, also da ist auch wieder die innere Uhr mit beteiligt. Aber da gibt es sicherlich noch viel zu erforschen.
Können Sie mir helfen? Eine Wolke versperrt gerade die Sicht zur Sonne und ich finde die Einkaufspassage nicht und das...
Ja, haben Sie denn keinen Kompass dabei?
Man weiß immer, wenn man einen Kompass hat, der richtig funktioniert, wo Norden ist.
Also diese rote Zeige am Kompass zeigt immer auf Norden.
Unsere Erde ist ein riesiger Magnet. Ein Pol des Erdmagneten liegt im Norden, der zweite im Süden. Die Spitzen einer magnetischen Kompassnadel werden von den beiden Erdpolen angezogen. Deshalb stellt sich die frei bewegliche Nadel immer in eine Nord-Süd-Richtung ein. Die Nadelspitze zeigt dabei nach Norden.
Ja, der Kompass war für uns eine bahnbrechende Erfindung. Mit einem Kompass in der Tasche weiß man immer, wo Norden ist. Egal, ob es nebelt, stürmt oder schneit. Vor 500 Jahren konnten europäische Seefahrer daher weit über das Meer reisen und neue Kontinente entdecken.
bahnbrechende Erfindung. Haha. Wir Vögel nutzen doch schon immer das Magnetfeld, um zu wissen, wo es lang geht.
Die Erde ist von magnetischen Linien umgeben, die in bestimmte Richtungen verlaufen. Viele Vögel können diese Magnetfelder wahrnehmen und sich daran orientieren.
Weißt du eigentlich, dass manche von uns Zugvögeln tausende Kilometer fliegen, um den Winter im Süden zu verbringen? Im Frühling fliegen wir dann wieder zurück in den Norden und finden zu unserem Nest zurück.
Im Moment sitzt du allerdings nur gemütlich auf meiner Schulter.
Also man hat im Labor kleine Vögel in einem Käfig gehabt und hat geschaut, in welche Richtung sie fliegen. Und da hat man festgestellt, dass sie eine bestimmte Zeit in Richtung Südwesten fliegen und dann in Richtung Süden fliegen und dann wieder in Richtung Norden fliegen. Und das entsprach dann genau den Zeiten, die sie brauchten, wenn sie also in der Natur nach Afrika und wieder zurückfliegen. Je nachdem, wie weit sie nach Afrika runterfliegen, da haben die Mechanismen, die messen 5 Tage oder 10 Tage oder ich muss 20 Tage fliegen, damit sie wissen, wo sie ungefähr dann angekommen sind.
Zugvögel haben meist mehrere Möglichkeiten, um sich zu orientieren. So richten sich viele von ihnen außerdem nach der Sonne, den Sternen, dem Magnetfeld, nach Gerüchen und nach auffälligen Landschaften, die sie sich merken.
Entschuldigung, verraten Sie mir doch bitte, wo der Nordstern ist. Das Rosa Haus, ach nein, eigentlich suche ich die Eusebiusstraße.
Warten Sie, ich habe einen Stadtplan dabei.
Auf einem Stadtplan sind die verschiedenen Straßen und auch wie die angeordnet sind. Und auf den großen Straßen stehen auch häufig die Namen drauf. Und wenn da zum Beispiel ein Park ist oder ein See, der Park ist dann so grün eingezeichnet und der See dann blau.
Seit Ewigkeiten hilft sich der Mensch beim Suchen mit Landkarten und Stadtplänen. Sie sind sozusagen die Welt im Kleinen. Im Laufe der Zeit wurden diese Karten immer genauer.
Biegen Sie an der nächsten Kreuzung links ab.
Ein Navi ist ein Wegweiser, nur halt nicht mehr auf einer Karte, sondern jetzt auf dem Handy oder auf einem extra elektronischen Gerät. Und das zeigt dann halt, wo man lang muss und zeigt auch an, welche Straße das ist.
20.000 Kilometer über der Erde kreisen Satelliten, die Signale senden. Diese werden von unseren Navigationsgeräten auf der Erde empfangen. Sie zeigen uns, an welchem Ort wir gerade sind. Ein Pfeil auf dem Navi gibt dann an, wo wir hinwollen.
Und was sagst du zu unseren Navis? Da kannst du nun doch nicht mithalten.
Ach was, bald folgt ihr blind für eure Umgebung nur noch dem Pfeil auf euren Geräten. Und wenn dann mal der Akku leer ist, dann ist ja wohl Ende Gelände.
Wenn man nur aufs Navi guckt, ist es so, dass man ja gar nichts mehr von der Welt mitbekommt. Und wenn man den Weg dann nochmal läuft und dann hat man kein Handy dabei oder so, dann weiß man gar nicht, wie es da aussieht, also wie der Weg geht.
Eusebiusstraße 8. Endlich.
Hallo.
Oh, da bist du ja.
War es schwierig, uns zu finden?
Ach, kein Problem, wenn man weiß, wo der Nordpol ist.
Siehst du? Er ist glücklich angekommen. Wir finden ja doch unseren Weg. Und wann machst du, toller Zugvogel, dich auf nach Afrika?
Ach, einige von uns Rotkehlchen bleiben ja auch hier. Ich gehöre zu diesen Standvögeln.
Ach was. So, so.
Ich halte hier im Winter die Stellung und sage lieber euch allen, wo es lang geht. Das ist doch auch wichtig, oder?